BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir natürlich auf die Wahl in Frankreich und deren Folgen. Welche Folgen meine ich? Nun, wir haben alle gehört, was das Linksbündnis möchte. Es möchte vor allem viel mehr Geld ausgeben, höhere Steuern, aber natürlich auch vor allem deutlich mehr Schulden. Doch was bedeutet das Ganze eigentlich für den Euro, für die Eurozone gesamthaft? Auf was müssen wir uns einstellen? Vor allem ein Aspekt steht dabei im Vordergrund, nämlich die anhaltende Forderung, doch mehr Einfluss auf die EZB nehmen zu können. Spielt es eine Rolle, wenn Politiker mit der Notenbank sprechen? Spielt es eine Rolle, wenn Politiker versuchen, Druck auszuüben auf Notenbanken? Ja, das tut es. Das zeigen entsprechende Studien, die wir heute auch mit meinem Gesprächspartner diskutieren. Ich fand das in der Vorbereitung spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Mesdames et Messieurs, cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Et avec nos candidats Ensemble pour la République, nous avons décidé de nous battre.
Le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche, ce soir, ces accords électoraux jettent la France dans les bras de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon.
Le président a le pouvoir, le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. La gauche unie.
Große Freude herrschte in allen Medien, in der Politik, gerade auch in Deutschland. Der rechte Rassemblement National hat nicht den von vielen befürchteten Sieg errungen, sondern im Gegenteil, das Linksbündnis liegt vorn. Das haben Sie alles schon gehört. Die Frage ist nun allerdings, ist das denn auch gut so? Oder droht nicht auch aus einem Linksbündnis heraus ein Problem für Frankreich, für die Eurozone, für die EU? Ich finde, Skepsis ist angebracht. Das Ergebnis war praktisch schon ein Dreiergleichstand. Die linksgerichtete Neue Volksfront gewann 180 Sitze. Macrons Mittepartei erhielt 162 Sitze und der Rassemblement National konnte seinen Anteil an den Sitzen auf immerhin 143 Sitze erhöhen. Keine der drei Gruppen verfügt also auch nur annähernd über die 289 Sitze, die man braucht, um eine Mehrheit im Parlament zu haben. Und da sich niemand mit Frau Le Pen verbinden möchte, wird die nächste Regierung also aus einer Kombination der linksten mittelstehenden Parteien gebildet werden müssen. Und dabei sind die ideologischen Instanzen zwischen den vermeintlichen Koalitionspartnern durchaus relevant. Das heißt, ein kohärentes Regierungsprogramm ist ziemlich unwahrscheinlich. Entscheidend ist für mich was anderes. Entscheidend ist für mich, dass deutlich mehr als 50% der Franzosen sich bei der Wahl gegen die Politik der fiskalischen Konsolidierung ausgesprochen haben. Das heißt, mehr als 50% haben gesagt, wir wollen nicht sparen. Wir möchten mehr Staatsausgaben und wir sind auch zufrieden mit einem höheren Defizit des Staates. Das gilt für die Rechten wie für die Linken. Die Linken wollen noch mehr die Steuern erhöhen als die Rechten, aber im Kern stehen beide für, wie gesagt, mehr Staatsausgaben und mehr Schulden. Und damit ist auch klar, dass die Verschuldung des französischen Staates, die noch im Jahr 2008 auf demselben tiefen Niveau lag wie die deutsche, demnächst mit jener Italiens gleichziehen wird. Und das zeigt übrigens auch die Reaktion der Kapitalmärkte am Montagmorgen nach der Wahl. Die französischen Aktien haben sich etwas erholt. Der Risikoaufschlag von französischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen ist etwas zurückgegangen, aber in beiden Fällen blieb der Schaden, also die Veränderung durch die Ankündigung der Neuwahl von Macron weitgehend bestehen. Das heißt, der Markt sagt, es hätte schlimmer kommen können, aber es ist nicht so, dass nun alles gut wäre. Wie gesagt, meine Einschätzung ist folgende. Ich glaube, die Wahl macht es nicht besser für Frankreich, macht es nicht besser für die Eurozone, macht es nicht besser für die EU und damit dürften die USA in den kommenden Jahren sich noch deutlich besser entwickeln als Europa. Infolge der Wahl ist ebenfalls zu befürchten, dass die Konflikte zwischen Deutschland und Frankreich weiter zunehmen. Diese Erwartung ist nicht unbegründet. Blickt man auf die Aussagen des führenden Kopfes des Linksbündnisses Jean-Luc Mélenchon. In einem Beitrag, den ich auch verlinkt habe hier, hat der an der Sorbonne lehrende Professor Henri Menudier das Deutschlandbild von Jean-Luc Mélenchon zusammengefasst. Ein paar Auszüge sollten wir uns anhören.
Mélenchon hat ein polemisches Pamphlet verfasst. Das heutige Deutschland sei arrogant und brutal, besonders den Ländern gegenüber, die Berlin nicht gleich gehorchen. Diese Haltung kündigt nichts Gutes für Europa an. Sie bedeutet sogar einen Rückgang der Zivilisation. Der deutsche Ordoliberalismus wirkt wie ein Gift. Deutschland ist für Frankreich wie für ganz Europa gefährlich, weil es seinen Machtwillen unter allen Umständen durchsetzen will.
Dabei sieht Mélenchon durchaus die Probleme Deutschlands. 2015 erschien sein antideutsches Pamphlet mit dem durchaus witzigen Titel Le Hering de Bismarck, also der Bismarck-Hering, in dem er Deutschland sehr stark kritisiert. Der Titel war übrigens eine Reaktion auf ein Geschenk von Frau Merkel an den damaligen französischen Präsidenten. Sie hatte ihm nämlich ein Fass Bismarck-Heringe geschenkt. Da muss ich zugeben, aus französischer Sicht sicherlich ein kulinarisch spezielles Geschenk. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Herrn Mélenchon. Menudier fasst die Aussagen Mélenchons so zusammen.
Mélenchon entwirft kein gutes Bild der deutschen Wirtschaft. Mit bissigen Worten verurteilt er die vielen Sünden der Umweltpolitik. Deutschland, das dreckigste Land in Europa, so schreibt er, ist führend im Bereich der chemischen Produkte, die nicht nur die Bienen, sondern auch die gesamte Landwirtschaft, die Ernährung und letzten Endes unsere Umwelt vergiften. Der CO2-Ausstoß in Tonnen je Einwohner sei in der Bundesrepublik fast doppelt so hoch wie in Frankreich. Als eine der wichtigsten Exportnationen der Welt benutzt Deutschland viele Flugzeuge, die die Luft verpesten. Dazu kommen die großen Autos und die intensive Nutzung von Kohle und, was noch schlimmer ist, vor allem von Braunkohle. Deutschland exportiert einen großen Teil seiner Abfälle. Das Motto dazu, sauber zu Hause, dreckig im Ausland. Das Land des Hard Discount begünstigt das schlechte Fressen, la Malbouffe, das zum Übergewicht der Bevölkerung führt.
Auch die Politik des Sparens findet Mélenchon sehr schlecht.
Der ausgeglichene Haushalt des Bundesfinanzministers ist eine Farce, denn die Infrastrukturen auf Landes- und Bundesebene, Eisenbahnbrücken, Autobahnen, Landstraßen, Schulen und Universitätsgebäude befinden sich oft in einem erbärmlichen Zustand. Die Deutschen sind keine guten Finanzverwalter. Die Arbeit der Bundesbank lässt zu wünschen übrig und das System der Sparkassen ist mehr als reformbedürftig. Der Ordoliberalismus wirkt sich in Deutschland und in Europa katastrophal aus. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Sackgasse und ist vom Niedergang bedroht. Die Nachbarn werden darunter leiden.
Ich wenige von Ihnen werden jetzt denken, recht hat er. Und das stimmt. Die Kritik Mélenchons am Zustand Deutschlands und an den unzureichenden Investitionen in die Infrastruktur sind natürlich völlig zutreffend. Was hingegen nicht stimmt, ist die Aussage, dass dies mit der Sparpolitik zu tun hat. Wir wissen, der deutsche Staat hat erhebliche Überschüsse erwirtschaftet, allein deshalb, weil die Zinskosten massiv gesunken sind und die Steuereinnahmen explodiert. Die Politiker in Deutschland hätten völlig problemlos das Geld in das Land investieren können. Sie haben es aber vorgezogen, stattdessen die Sozialausgaben zu steigern. Insofern, die Kritik ist teilweise zutreffend, aber eben nicht ganz. Es lag an der falschen Mittelverwendung und nicht am Sparen. Für uns entscheidend ist jedoch die Schlussfolgerung, die Mélenchon für Frankreich und vor allem für das Finanzgebaren Frankreichs aus dieser Analyse zieht.
Für Mélenchon muss Schluss mit der Diktatur der sturen Sparpolitik und der Unterwerfung vor Deutschland gemacht werden. Frankreich und die EU sollen nicht unter einem deutschen Protektorat leben. Eine ernste Konfrontation zwischen Frankreich und Deutschland ist nötig und unvermeidlich. Deutschland ist allerdings ein Auslaufmodell. Das ist eine große Chance für Frankreich und Europa.
Was das Auslaufmodell Deutschland betrifft, muss man Mélenchon wohl leider zustimmen. Das hat mit der Demografie zu tun, die Mélenchon auch anspricht. Das hat mit den unzureichenden Investitionen zu tun. Aber die Maßnahmen, die Mélenchon vorschlägt, im französischen Interesse, dürften unseren Niedergang noch beschleunigen. Denn Mélenchon setzt ganz unverhohlen auf mehr Transfers und mehr europäische Schulden. Höhere Staatsverschuldung ist für die Politiker des Linksbündnisses überhaupt kein Problem. Im Kern kann man es so sagen, am Ende soll die Deutschen bezahlen. Schulden- und Transferunion, wie bereits angesprochen, aber das ist ja auch nicht neu. Denn Schulden- und Transferunion ist nicht nur das Ziel der Linken in Frankreich, sondern faktisch von allen französischen Politikern. Und das seit Jahren. Auch Macron hat alles daran gesetzt, dies zu realisieren. Und ein Bündnis mit den Linken wird sicherlich hier für ihn keine Konfliktlinie darstellen. Hinzu kommt, dass auch dahingehend Einigkeit besteht, dass im Zweifel die EZB, also die Europäische Zentralbank, einspringen soll. Das kann man so im Programm von Jean-Luc Mélenchon, dem Anführer der radikalen Linken, auch nachlesen. Offen wird dort angesprochen, dass der EZB ohnehin keine andere Wahl bleibt, wolle sie den Euro nicht gefährden.
Frankreich erwirtschaftet 20% des Bruttoinlandsproduktes der Eurozone. Wenn Spekulanten die Staatsschulden Frankreichs angreifen würden, wäre das Risiko einer Explosion für die gesamte Eurozone viel größer als im Fall Griechenlands. Die EZB wird das Risiko eines solchen finanziellen Zusammenbruchs und des Verschwindens des Euro nicht eingehen.
Klartext. Wir können machen, was wir wollen. Also wir Franzosen können machen, was wir wollen. Die EZB muss uns finanzieren. Und ich fürchte, diese Annahme ist nicht so falsch. Jetzt bin ich nicht alleine mit meinen Befürchtungen. Auch Finanzminister Christian Lindner hat die EZB gemahnt, dass sie auf gar keinen Fall handeln dürfte, wie von Mélenchon und Co. erwartet. Und er bekam dafür einiges an Kritik zu hören. Auch im Handelsblatt wurde er deutlich kritisiert.
Christian Lindner zog die Rechtmäßigkeit einer möglichen Intervention in Zweifel, sollte es im Zuge der Frankreich-Wahlen zu Turbulenzen an den Märkten kommen. Greift die EZB im Notfall ein, könnte es so aussehen, als belohne sie Schuldensünder. Nicht nur für Lindner, die personifizierte Schuldenbremse, ist das ein Sakrileg. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in mehreren Verfahren mit dieser Problematik auseinandergesetzt. Spätestens seit dem spektakulären Urteil vom Mai 2020 muss jedem Euro-Notenbanker klar sein, dass EZB und Bundesbank bei Anleihekäufen keine Narrenfreiheit haben. Lindner hätte diese Urteile erwähnen können, versehen mit dem diplomatischen Hinweis, dass die EZB sie bestimmt befolgen werde. Stattdessen drohte der Bundesfinanzminister indirekt mit rechtlichen Schritten gegen die EZB. Solche unnötigen Provokationen helfen niemandem. Sie sorgen für böses Blut zwischen Politik und Notenbanken. Sie befeuern eine latente Euroskepsis und sie ermuntern Investoren, den Zusammenhalt der Eurozone aufs Neue zu testen.
Ja, die Unabhängigkeit der Notenbank ist ein hohes Gut. Und deshalb kann ich die Kritik an Christian Lindner durchaus nachvollziehen. Aber wenn die Unabhängigkeit der Notenbank von anderer Seite so offensichtlich und so massiv unter Druck gerät, halte ich es doch für sinnvoll, frühzeitig Gegendruck zu machen. Die Angriffe auf die Unabhängigkeit der EZB sind keineswegs neu. Gerade in Frankreich gibt es schon lange entsprechende Überlegungen, die EZB unter, ich zitiere, demokratische Kontrolle zu stellen. Ich würde es anders übersetzen. Ich würde sagen, es geht darum, die EZB in den Dienst der Staaten zu stellen. Besser gesagt, in den Dienst der Staatsfinanzierung. Wir hatten das bereits ein paar Mal im Podcast. Man spricht hier von der sogenannten fiskalischen Dominanz. Das war bereits mehrfach Thema in diesem Podcast, zuletzt in Folge 240 mit dem Titel Unter dem Pantoffel des Finanzministers. In der Folge haben wir die Zwangsläufigkeit der fiskalischen Dominanz diskutiert angesichts der außer Kontrolle geratenen Staatsschulden. Übrigens, interessanterweise, auch mit einem französischen Gesprächspartner. Heute schauen wir mal auf die Argumente, die vorgebracht werden, um das Ende der Unabhängigkeit der EZB zu begründen. Wobei ich dazu sagen muss, es wird immer betont, die Unabhängigkeit wurde nicht angetastet, man wolle nur mehr miteinander reden. Als ein Beispiel für diesen Gedanken nehmen wir den französischen Ökonomen Éric Monnet. In einem Beitrag mit dem Titel New Central Banking Calls for European Credit Council, den ich auch verlinkt habe, schreibt er unter anderem Folgendes.
Es besteht zunehmend Konsens darüber, dass ein neues Zentralbankmodell entsteht, das keine Möglichkeit bietet, zu den vermeintlich normalen Rahmenbedingungen der Zeit vor 2008 zurückzukehren. Das Zentralbankwesen der Jahrhundertwende der 1990er Jahre, das auf Zinssatzsteuerung, Inflationssteuerung und der Ablehnung einer Kreditpolitik basierte, ist verschwunden. Zielgerichtete Kreditvergabe ist zur Normalität geworden. Ein Großteil der Staatsschulden wird von den Währungsbehörden gehalten. Die Zentralbanken haben sich zu Maßnahmen verpflichtet, die den ökologischen Wandel unterstützen. Eine Koordinierung zwischen Fiskal- und Geldpolitik ist erforderlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, die demokratische Legitimität zu wahren. Es geht nicht darum, eine alte Debatte darüber, ob Zentralbanken unabhängig sein sollten, neu zu entfachen, sondern diese Unabhängigkeit neu zu definieren.
Und wie genau soll so eine demokratische Legitimation denn nun aussehen? Natürlich betont Monnet, dass die EZB in ihren Entscheidungen unabhängig bliebe. Sie müsse eben nur mehr zuhören.
Eine vernünftige demokratische Praxis wäre es, die parlamentarische Diskussion über die Auslegung des Mandats zu stärken. Die EZB würde ihre Entscheidungen zwar immer noch völlig unabhängig treffen, aber sie würde zunächst erfahren, wie das Parlament interpretiert, wie die Maßnahmen der EZB die allgemeine Politik der EU unterstützen könnten. Diese Diskussion sollte nicht in Form von Anweisungen oder Einflussnahme der Vertreter bei der EZB stattfinden, wie es der EU-Vertrag in seiner Definition der Unabhängigkeit der Zentralbank verbietet, sondern in Form offener Fragen auf der Grundlage alternativer Szenarien.
Man redet einfach mehr miteinander. Und das ist ja nicht schlecht, oder? Und wer vom Parlament soll da mit der EZB sprechen?
Die Legitimität des Europäischen Kreditrates wird auf drei Säulen ruhen. Erstens, die Mitglieder seines Exekutivrates werden vom Parlament ernannt. Zweitens, er wäre verpflichtet, in seinen Beurteilungen und Vorschlägen die Vielfalt nationaler und parteipolitischer Ansichten zu berücksichtigen. Und drittens, die endgültigen Entscheidungen würden stets von den zuständigen europäischen Institutionen getroffen.
Das klingt vordergründig natürlich sehr einleuchtend. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir es mit einem Parlament zu tun haben, in dem die Stimme eines deutschen oder französischen Wählers deutlich weniger Gewicht hat als die eines Wählers aus Griechenland oder Malta. Und mit einem Parlament, in dem die Staaten, die auf Staatsfinanzierung und Umverteilung in Form von Transferunion setzen, die strukturelle Mehrheit haben. Wer also in diese Richtung denkt, sagt im Klartext Folgendes: Wir möchten eine strukturelle Mehrheit realisieren, damit Deutschland letztlich kein Veto erheben kann. Aus meiner Sicht verstößt dies gegen einen wesentlichen Grundsatz, nämlich den Grundsatz No Taxation Without Representation. Das kennen wir aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mit den Briten. Die haben damals auch gesagt, wir zahlen keine Steuern oder wollen keine Steuern zahlen, wenn wir nicht auch Mitsprache haben. Jetzt kann man sagen, wir haben Mitsprache. Ich würde aber sagen, wenn wir deutlich weniger Mitsprache haben als andere pro Kopf, dann ist es eben nicht eine faire Repräsentation. Doch kommen wir zurück zu Monnet. Monnet betont, die Unabhängigkeit der EZB bliebe unangetastet. Man würde ja nur mehr miteinander reden. Doch trotzdem ist er sehr zuversichtlich mit Blick auf die von ihm erhoffte Wirkung.
Die Vorlage alternativer Szenarien und Statistiken könnte die Vorgehensweise bei Entscheidungen der EZB erheblich verändern, da die Zentralbank dann begründen müsste, ob ihr Preisstabilitätsziel sie daran hindert, im Einklang mit ihrem allgemeinen Mandat auch anderen Szenarien zu folgen.
Genau darum geht es nämlich. Es geht um die Aufweichung der Ziele, es geht um die Unterordnung der Geldpolitik unter eine politische Agenda. An dieser Stelle könnte man nun einwenden, das ist doch alles gar nicht so schlimm, wenn die mehr miteinander sprechen. Doch das ist eben falsch gedacht. Es gibt eine Studie aus den USA dazu, wie politische Einflussnahme, wie politische Gespräche mit der Notenbank die Inflation beeinflussen. Thomas Drexel von der University of Maryland hat im Mai eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Estimating the Effects of Political Pressure on the Fed, a Narrative Approach with New Data. In dieser Studie kann man unter anderem Folgendes lesen.
Ich stelle fest, dass politische Druckschocks die Inflation stark und nachhaltig steigern. Mein Verfahren kann diesen Effekt quantifizieren. Wenn der politische Druck 6 Monate lang um 50% so stark zunimmt wie unter Nixon, erhöht sich das Preisniveau in den USA um 8%. Während die Vorteile der Unabhängigkeit der Zentralbanken weitgehend anhand länderübergreifender Daten analysiert wurden, belegen meine Ergebnisse sie anhand von Daten aus einer Volkswirtschaft im Laufe der Zeit. Ich stelle fest, dass politische Druckschocks erstens die Inflation stark und nachhaltig steigern, zweitens zu statistisch schwachen negativen Auswirkungen auf die Realwirtschaft führen, drittens zu Inflationsepisoden außerhalb der Nixon-Ära beigetragen haben und viertens sich anders übertragen als standardmäßige expansive Geldpolitik-Schocks, indem sie einen stärkeren Effekt auf die Inflationserwartungen haben.
Vor allem der letzte Punkt ist wichtig. Die politischen Eingriffe führen zu einer Erhöhung der Inflationserwartungen. Also, der Eingriff führt zu höherer Inflation, aber vor allem auch zur Erwartung weiterhin höherer Inflation. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Inflationserwartungen als entscheidender Faktor für die tatsächlich realisierte Inflation gesehen werden. Wenn man also dann in so einem Szenario die Inflation dämpfen möchte, muss man die Inflationserwartungen wieder runterbekommen, was deutlich schwieriger ist. Das heißt im Klartext übersetzt, die Bürger, die Wirtschaft, wir alle realisieren, dass dort mehr miteinander gesprochen wird und wir interpretieren das richtig. Wir sehen die Bemühungen zur Inflationierung und passen unsere Erwartungen entsprechend an. Ich finde das ein hochspannendes Thema, weshalb ich Professor Thomas Drexel kontaktiert habe, um mit ihm über seine Forschungen zu sprechen.
Wir danken einem unserer Sponsoren der heutigen Folge, CyberGhost. Du interessierst dich für Motorsport und möchtest die Formel-1-Rennen kostenlos verfolgen? Oder vielleicht bist du ein großer Filmfan und würdest die neuen Folgen deiner Lieblingsserie gern gleich nach der Veröffentlichung sehen? Vielleicht machst du dir aber auch Sorgen um deine Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Für all diese Probleme bietet dir CyberGhost VPN eine einfache Lösung. Mit 17 Jahren Markterfahrung und über 38 Millionen Nutzern ist CyberGhost VPN eines der meistempfohlenen VPNs auf Trustpilot. CyberGhost verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deinen Internetverkehr, sodass du weltweit sicher, privat und frei im Internet surfen kannst. Es werden höchste Sicherheitsstandards gewährleistet, inklusive einer strengen No-Logs-Politik. Egal, ob du von zu Hause aus oder über ein öffentliches WLAN surfst, niemand kann sehen, was du online machst. Deine Daten werden vollständig verschlüsselt übertragen. Mit Tausenden von Servern in 100 verschiedenen Ländern hast du praktisch Zugang zu Inhalten auf der ganzen Welt. Mit wenigen Klicks änderst du deinen virtuellen Standort und kannst so die Formel 1 im Free-TV verfolgen. Geologs adieu. Außerdem ist CyberGhost VPN mit über 40 anderen beliebten Streaming-Plattformen kompatibel, darunter Netflix, Amazon Prime und Disney+. Wenn du also einen Film sehen möchtest, der nur auf Netflix in den USA verfügbar ist, musst du dich nur mit einem US-Server verbinden. Mit CyberGhost VPN kannst du dein Streaming-Abo voll ausnutzen und sogar bei den Monatsgebühren für Spotify oder YouTube Premium sparen, weil die in anderen Ländern viel günstiger sind. Wenn du auch alle diese Vorteile nutzen willst, dann schnapp dir den exklusiven CyberGhost-Deal unter cyberghostvpn.com/bto und du erhältst 83% Rabatt auf den 2-Jahres-Plan. Das senkt den Preis auf nur noch 2,03 € pro Monat. Dazu bekommst du 4 Monate gratis. Jetzt risikofrei testen mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Mehr Informationen in den Shownotes. Auch Avea gehört zu unseren Sponsoren heute. Wussten Sie, dass in unserem Verdauungssystem 90% unserer Glückshormone produziert werden? Ein gesundes Verdauungssystem macht also glücklich. Mit BioMind, dem neuen Probiotika von Avea Life, unterstützen Sie Ihre Darm-Hirn-Achse. BioMind kombiniert hochwertige probiotische Stämme mit Panax Ginseng und den Vitaminen B6 und B12. Das wirklich Besondere an BioMind besteht in der Duo-Cup-Technologie. Dieses einzigartige Kapsel-in-Kapsel-Verabreichungssystem sorgt für eine verbesserte Aufnahme und Wirksamkeit der Inhaltsstoffe. Herkömmliche Probiotika sind zwar theoretisch gesund, können aber praktisch ihre Wirkung im Verdauungssystem oft nicht entfalten, weil die Bakterien bereits durch die Magensäure abgebaut werden. BioMind von Avea Life ist ein fortschrittliches Nahrungsergänzungsmittel, das die Konzentration fördern kann und das emotionale Wohlbefinden unterstützt, indem es die Produktion wichtiger Neurotransmitter, zum Beispiel Serotonin, unterstützt. Es kann zudem das Immunsystem stärken und Entzündungen reduzieren. Gleichzeitig verbessert BioMind die Verdauung und die Nährstoffaufnahme und fördert eine ausgeglichene Darmflora. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von BioMind und besuchen Sie avea-life.com/bto. Mit dem Code BTO bekommen BTO-Hörerinnen und Hörer BioMind mit 15% Rabatt auf die Erstbestellung. Sichern Sie sich Ihr Produkt mit einer 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie und optimieren Sie Ihre Gesundheit mit der Kraft der Natur. Link und Code finden Sie in den Shownotes.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Drechsel komme, noch dieser Hinweis. Aktuell gibt es ein Sommerspecial des Handelsblattes. Sie können das digitale Handelsblatt jetzt für 6 Wochen statt der üblichen 4 Wochen für nur 1 € testen. Und für alle neuen Leserinnen und Leser gibt es zusätzlich die Chance auf einen wertvollen Gewinn. Neugierig geworden? Alles zur Aktion finden Sie unter handelsblatt.com/sommer24 und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Thomas Drechsel.
Professor Thomas Drechsel ist Makroökonom und lehrt seit 2019 als Assistant Professor an der University of Maryland in den USA. Professor Drechsel hat an der London School of Economics promoviert und forscht vor allem zu Konjunktur, Geldpolitik und dem Zusammenspiel von Finanzmärkten und der Volkswirtschaft. Aktuell beschäftigt er sich in seiner Forschung mit der Einflussnahme von amerikanischen Präsidenten auf die Federal Reserve.
Sehr geehrter Herr Professor Drechsel, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Professor Drechsel, Sie haben sich auseinandergesetzt mit einer Fragestellung, wo ich mir dachte, so, ist sie wirklich relevant, beziehungsweise ist es eigentlich eine Frage? Sie haben mich gefragt, wie denn es um die Unabhängigkeit der Notenbanken steht und wie sich politischer Druck auswirkt. Das ist zumindest so meine Zusammenfassung Ihrer Überlegungen. Wie kommen Sie überhaupt dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Was ist daran so spannend?
Ja, das ist ein Thema, das eigentlich schon länger existiert. in der Volkswirtschaft und wir haben schon einige gute Erkenntnisse darüber, was die Vorteile von unabhängigen Zentralbanken sind. Die Vorteile, die wir kennen, die kennen wir aus Studien, die verschiedene Länder miteinander vergleichen. In den 80ern und in den 90ern gab es einige wissenschaftliche Studien dazu und das ist relativ akzeptiert. Jetzt ist es aber so, dass durch höhere Staatsschulden das Thema von unabhängigen Zentralbanken wieder auf die Agenda gekommen ist. Die Versuchung ist groß, von vielen Politikern die Zentralbanken zu beeinflussen, um die Zinsen niedrig zu halten. Und insbesondere in den USA ist das Thema wieder auf die Agenda gekommen, denn Trump in seiner ersten Amtszeit hat sehr offen politischen Druck auf die Fed ausgeübt. Ich habe mir dann also angeschaut in meiner Studie, wie sich politischer Druck über die Zeit hinweg in den USA auf die Volkswirtschaft auswirkt. Also politischer Druck auf die Fed, was dieser mit der Wirtschaft macht. Denn wie gesagt, das Thema kennen wir aus Ländervergleichen. Das Thema ist auch sehr bekannt in Schwellenländern und so weiter. Ist aber jetzt in den USA wieder aktuell. Genauer gesagt untersuche ich politischen Druck, den US-Präsidenten persönlich auf die Fed ausgeübt haben über die Zeit hinweg. Und das ist etwas Neues. Wie gesagt, wir kennen das aus Ländervergleichen. Ich schaue mir ein Land über die Zeit hinweg an. Eine große Herausforderung ist, dass man politischen Druck sehr schwierig messen kann. Politischer Druck kann auf verschiedene Arten und Weisen ausgeübt werden. Der kann persönlich ausgeübt werden in Gesprächen, der kann über Medien ausgeübt werden, in Hinterzimmern und so weiter. Es ist also schwierig zu messen und schwierig zu quantifizieren und auch schwierig über die Zeit hinweg vergleichbar zu messen. Es gibt eine Studie, die hat sich Tweets von Donald Trump angeschaut und konnte zeigen, dass Donald Trumps Tweets über die Fed die Erwartungen von Finanzmärkten beeinflusst hat, also Preise von Optionen und so weiter beeinflusst hat. Ich wollte mir das über einen längeren Zeitraum hinweg anschauen. Und meine Idee ist die folgende. Ja, politischer Druck kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen ausgeübt werden. Aber ein Kanal, über den politischer Druck ausgeübt werden kann, ist über persönliche Gespräche. Das heißt, der Präsident kann den Fed-Chair anrufen, kann ihn ins Weiße Haus bestellen und dann persönlich sagen, wir brauchen jetzt niedrigere Zinsen. Ich will das so. Machen Sie das. Interessanterweise bei US-Präsidenten, bei vergangenen US-Präsidenten, kann man deren tägliche Kalender einsehen. Das ist möglich von Franklin D. Roosevelt an bis hin zu Barack Obama. Für Donald Trump haben wir diese Kalender noch nicht, können wir auch vielleicht später noch drüber sprechen. Das heißt aber, wir können über einen längeren Zeitraum hinweg sehen, was welcher Präsident an welchem Tag zu welcher Uhrzeit gemacht hat. Und diese Kalender sind über die Zeit hinweg, haben die das gleiche Format, die sind sehr gut vergleichbar. Meine Idee ist die folgende. Ich sage, schauen wir uns doch mal an für verschiedene US-Präsidenten, wie oft die mit Personen von der Fed, insbesondere dem Fed-Chair, gesprochen haben. Ich bin also durch diese ganzen Kalender durchgegangen. Das ist teilweise recht einfach, weil für manche Präsidenten sind die digital verfügbar. Teilweise ist es recht schwierig. Da mussten meine Hiwis hier auch in verschiedene Bibliotheken und das alles händisch raussuchen. Es war also eine recht schwierige Datenerhebung. Ich habe jetzt aber die Daten und ich kann sehen, welcher Präsident hat wann, wie oft, wie lange mit Fed-Personen gesprochen. Und die Variation dort ist enorm.
Sie wollen natürlich sagen, es gibt eine Variation, ist schon klar. Aber eine Frage ist für mich so ein bisschen, viel Einfluss nehmen, zu versuchen. Man kann ja viel treffen, aber viele Treffen haben und trotzdem passiert nichts. Dann ist die Frage, wie haben Sie dann, das wollte ich wahrscheinlich wollte es gerade erzählen, aber wie haben Sie dann eigentlich die Wirkung bemessen? Also ist es dann so, wenn man viele Treffen hatte, dann sind die Zinsen gesenkt worden, weil ich nehme mal an, wenige Präsidenten werden für Zinssteigerungen sich ausgesprochen haben. Und die nächste Frage ist ja auch dann, und war das dann schädlich? Weil ich habe erst mal gerade gedacht, wir reden jetzt über die USA. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal Japan als Extrembeispiel. In Japan kauft die Notenbank seit Jahrzehnten im großen Umfang Staatsanleihen auf. Über 50% der Staatsanleihen sind in der Hand der Notenbank. Ich würde also sagen, wahrscheinlich gab es da auch Druck. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gucken wir uns Japan an. Es gab keine Inflation, keine Hyperinflation, kann man eigentlich sagen, alles ist super. Also da ist mir die Frage so ein bisschen, kann man das wirklich so durchdeklinieren von viel Einflussnahme des Präsidenten, die Fed gibt da nach oder gibt nicht nach und dann gibt es dann auch einen negativen wirtschaftlichen Impact?
Ja, sehr wichtige Frage. Die Daten, die ich zu diesen Treffen erhoben habe, erstmal als reine Daten, sagen noch nichts über politischen Druck aus. Die zeigen erstmal, wie oft hat man gesprochen. Ich nehme diese Daten dann und kombiniere die mit historischen Erkenntnissen dazu, welche Präsidenten tatsächlich Druck ausgeübt haben und unter welchen Präsidenten die Fed auch eingeknickt ist. Die Daten dienen dazu, das vergleichbar über die Zeit diese Intensität der Treffen zu messen. Und ich verbinde das dann mit einer Analyse, in der ich im Prinzip sage, die Daten, die variieren aus allen möglichen Gründen, aber ich kann zu bestimmten Zeitpunkten sagen, diese bestimmte Bewegung in den Treffen ist durch politischen Druck ausgeübt. Das ist eine Identifizierungsstrategie, eine statistische Strategie, mit der ich quasi sagen kann, ich habe eine Zeitreihe, die bewegt sich aus vielen Gründen. Und in einem statistischen Modell sage ich dann, zu bestimmten Zeitpunkten bewegt die sich aus einem Grund. So restriktiere ich dann das Modell. Ich spreche vielleicht erst noch mal ein bisschen über die Daten als Rohdaten und dann komme ich dazu, wie wir die Effekte messen. Also die Daten selbst, die reine Anzahl der Treffen zwischen den Präsidenten und Fed-Personen, die variiert schon enorm. Wie gesagt, die kann aus verschiedenen Gründen variieren. Aber wir sehen zum Beispiel, dass unter Präsident Clinton, der 8 Jahre im Amt war, gab es nur 6 Treffen zwischen Clinton und Leuten von der Fed. Während Richard Nixons Amtszeit, die lief 5,5 Jahre, es kam ja dann der Watergate-Skandal und die zweite Amtszeit war zu Ende, da gab es 160 Treffen. Das heißt, rein deskriptiv gibt es schon mal riesige Variationen in den Daten. Wie gesagt, das muss nicht heißen, dass dort politischer Druck ausgeübt wurde. Wir wissen, unter Nixon gab es andere ökonomische Probleme. Es gab auch schon erhöhte Inflation, als Nixon ins Amt kam. Es könnte auch sein, Nixon hat gesagt, ich will, dass der Fed-Chair mir mal erklärt, was hier los ist. Das heißt, ich habe erstmal diese Zeitreihe, die ist an sich interessant. Wir sehen, wer hat wie oft gesprochen. Und da können wir was draus lernen, aber wir können nicht notwendigerweise daraus sehen, wo gab es politischen Druck und wie hat dieser die Volkswirtschaft beeinflusst? Was ich dann also mache, ist, ich nehme diese Zeitreihe, kombiniere die mit anderen makroökonomischen Daten in einem statistischen Modell, in einer sogenannten Vektorautoregression. Das heißt, ich habe die Zeitreihe von den Treffen, ich habe eine Zeitreihe von Inflation, eine Zeitreihe vom Bruttoinlandsprodukt, von fiskalischen Variablen und so weiter. Und dann erlaube ich diesem Modell erstmal, dass alle Zeitreihen von allen anderen Zeitreihen beeinflusst werden kann. Ich erlaube, dass alles voneinander abhängen kann. Und dann sage ich dem Modell, okay, es ist aber so, dass in bestimmten Zeitpunkten die Zeitreihe der Treffen zwischen Präsidenten und der Fed, dass die sich hier hoch bewegt, weil es politischen Druck gab. Ich komme gleich dazu, wie ich diese Zeitpunkte finde. Aber wenn ich dem Modell sage, zu diesen Zeitpunkten ist der Grund, quasi der Schock, der dieses System anstößt, der passiert, weil es dort politischen Druck gab, dann kann ich den Effekt von politischem Schock auf alle Variablen im System abschätzen. Das ist die Idee. Wenn alles von allem abhängt, kann man keine Kausalität herausfinden. Aber zu bestimmten Zeitpunkten kann ich dem System sagen, hier geht die Kausalität in eine Richtung. Die Zeitpunkte, die ich hier benenne, die ich dem Modell gebe, sind zwei Zeitpunkte im 20. Jahrhundert. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, meine Daten beginnen mit Franklin D. Roosevelt, gehen bis zu Barack Obama, also sind viele Jahrzehnte. Es gab zwei Zeitpunkte, bei denen wir wissen, der Fed-Chair hat sehr expliziten Druck vom Präsidenten bekommen und auch auf diesen Druck reagiert. Das sagen Historiker. Der erste Zeitpunkt ist unter Richard Nixon. Nixon ist ins Amt gekommen, hat den Fed-Chair Arthur Burns benannt als Fed-Chair. Die beiden kannten sich schon einige Jahre vorher. Arthur Burns war auch Mitglied der Republikanischen Partei. Die waren eng miteinander verbunden. Und dann wollte Nixon wiedergewählt werden. Die Wahl war 1972. Und dann hat er im Jahr 1971 sehr explizit gesagt zu Arthur Burns, du musst die Geldpolitik lockern, um die Wirtschaft anzukurbeln, weil ich wiedergewählt werden will. Wir wissen, Nixon hat noch einige andere Dinge getan, um wiedergewählt zu werden. Das hat er sehr explizit gemacht, auch beim Fed Chair. Wir wissen das aus verschiedenen Quellen. Das ist auch nicht neu in meinem Papier, das wissen wir aus anderen Studien, da Nixon die Gespräche im Weißen Haus aufgenommen hat. Also ich sehe in den Kalendern die Anzahl der Gespräche. Wir wissen aber aus den sogenannten Nixon-Tapes auch, was gesagt wurde. Und da sehen wir, dass er ganz konkret sehr starken Druck auf Arthur Burns ausgeübt hat und ihm ganz explizit gesagt hat, ich will wiedergewählt werden und deswegen will ich, dass du die Geldpolitik lockerst. Wir wissen es auch aus verschiedenen anderen Quellen. Zum Beispiel hat Arthur Burns ein Tagebuch geschrieben, in dem er die Treffen mit Richard Nixon beschreibt. Das ist die erste Episode. Die zweite Episode ist unter Lyndon B. Johnson. Von Lyndon B. Johnson wissen wir, dass er auch Druck auf die Fed ausgeübt hat. Wir kennen auch eine Episode, die an verschiedenen Stellen erwähnt wird, auch in der aktuellen Diskussion. Da hat Lyndon B. Johnson, der Texaner war und eine Ranch hatte in Texas, hat den Fed-Chair William McChesney Martin auf die Ranch eingeladen und hat ihn angeblich physisch sogar angegriffen und hat gesagt, ich will, dass die Geldpolitik gelockert wird, wir brauchen das, und hat ihn gegen die Wand gedrückt. Das heißt, diese beiden Präsidenten haben ganz klar politischen Druck ausgeübt. Ich sehe auch unter beiden Präsidenten, dass diese Anzahl der Treffen stark nach oben geht. Und dann sage ich dem statistischen Modell im Prinzip, diese Erhöhung in den Treffen kommt aus dem Grund politischer Druck auf die Fed. Hat die Fed darauf reagiert? Ja, unter Arthur Burns. Das wird diskutiert unter Historikern. Unter Arthur Burns, ich zeige da auch in meinem Papier zusätzliche anekdotische Evidenz, unter Arthur Burns wissen wir eigentlich, dass er da eingeknickt ist und die Geldpolitik tatsächlich gelockert hat. Unter William McChesney Martin, der von Lyndon B. Johnson den Druck bekommen hat, ist das noch umstrittener. Deshalb variiere ich auch in meiner Studie, welche Episode ich zu welchem Grad dort verwende. Aber die Nixon-Episode ist im Prinzip die klarste Episode.
Sie haben vorher Bill Clinton erwähnt. Bill Clinton hat Greenspan oder die anderen Typen von der Fed nur 6-mal getroffen in 8 Jahren. Das war natürlich auch eine einmalig gute Zeit. Ich meine, die Wirtschaft boomte, es gab die Economy-Boom, es gab Haushaltsüberschüsse beim Staat. Was soll man da bei der Notenbank vorbeikommen? Jimmy Carter hätte ich erwartet, dass der durchaus Druck ausgeübt hätte, weil der hat ja auch gelitten unter der Inflation, hohen Zinsen, also da hätte ich das erwartet. Barack Obama hat sicherlich die Fed ganz oft getroffen, hätte ich mal tippt, wegen der Finanzkrise. Aber da waren ja kein Druck nötig, weil sie waren ja allein. Macht man Druck nur aus Wiederwahlgründen oder macht man Druck aus übergeordneten Gründen? Also Johnson und Nixon mussten den Vietnamkrieg finanzieren. Also machen wir es fest an Personen oder machen wir es fest an Umständen, wäre meine Frage.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Der Druck kann aus verschiedenen Gründen passieren. Der Präsident will wiedergewählt werden. Es gibt fiskalischen Druck. Es gibt andere Dinge, die in der Wirtschaft passieren. Das ist alles möglich. Ich sage auch dem Modell nicht, dass es in anderen Episoden keinen Druck gab. Es ist möglich, dass auch unter anderen Präsidenten auch aus anderen Gründen Druck ausgeübt wird. Ich brauche aber ein paar Episoden, wo ich mir ganz sicher bin, dass es hier Druck gab. Und die Nixon- und Lyndon B. Johnson-Episode sind die beiden Episoden, die eigentlich immer angeführt werden, wenn es ganz klar um Druck geht. Bei anderen Präsidenten wird darüber auch gesprochen. Es ist aber weniger klar, dass dies der Fall war. Es ist quasi in meiner Analyse erlaubt, dass es der Fall ist. Ich sage nicht, dort gab es keinen Druck. Ich benutze einfach nur die klarsten Episoden, um diese Analyse zu informieren, um dort Schärfe zu gewinnen in dieser Analyse.
Okay, jetzt haben wir verstanden, es gibt Druck, mehr oder weniger. Spielt denn dieser Druck hinterher eine Rolle?
Ja, das tut er. Ich schätze, mit dieser Methodik, mit den neuen Daten und mit der Vektorautoregression, in der ich diese Daten habe, dann, wie sich politischer Druck auf andere makroökonomische Variablen ausübt. Und was ich finde, ist, dass wenn sich politischer Druck auf die Fed erhöht, dass Zinsen fallen und Inflation ansteigt. Das Interessante ist, dass die Inflation relativ langsam, aber relativ stark über viele Jahre hinweg ansteigt und dass dieser politische Druck sehr geringe Effekte, im Prinzip Effekte, die man statistisch nicht signifikant finden kann, auf ökonomische Aktivität hat. Was sehr interessant ist, denn der Präsident will ja politischen Druck ausüben, im Falle von Nixon, um die Wirtschaft, um Aktivität anzukurbeln. Laut meinen Resultaten ist es aber nicht so, dass dieses Ankurbeln tatsächlich stattfindet. Was stattfindet, ist, dass Zinsen fallen, Inflation steigt, aber sonst wenig passiert. Wie kann das sein? Wir wissen auch aus anderen Studien, die sich die Effekte von genereller geldpolitischer Variation angucken. Da wissen wir, niedrigere Zinsen typischerweise bedeuten höhere Aktivität und höhere Inflation. Und da gibt es diesen Zielkonflikt. Wie kann es also sein, dass niedrigere Zinsen, die von politischem Druck motiviert sind, dass die rein inflationär sind? Das kann passieren, wenn dieser politische Druck vor allem Erwartungen von Teilnehmern in der Wirtschaft, von Firmen und Haushalten beeinflusst. Ich zeige auch, dass der politische Druck die Inflationserwartungen sehr stark ansteigen lässt. Das heißt, die Leute, Haushalte, Firmen sehen, der Präsident fängt hier an, Druck auszuüben. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Es wird höhere Inflation erwartet. Entscheidungsträger ändern ihre Entscheidungen mit Blick auf die höheren Inflationserwartungen und das selbst erhöht die Inflation. Das ist der Wirkungskanal, den ich finde.
Sie sind ja echt eingestiegen in die Kalender der Präsidenten. Und ich meine, solange ein Präsident sich nicht öffentlich äußert, also wie Donald Trump, wenn Donald Trump jetzt twittert, ich tausche den Fed-Chair aus und alles ist Mist, da verstehe ich das noch. Aber wissen Sie, wenn Sie in die Archive einsteigen, wahrscheinlich Leute gar nicht mitbekommen, wie oft Nixon sich mit den Birds getroffen hat.
Das ist richtig. Wenn diese Treffen komplett hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätten, wenn sie komplett geheim gewesen wären, dann könnte dieser Wirkungskanal über Erwartung, den ich eben beschrieben habe, eigentlich nicht greifen. Deswegen schaue ich mir im Papier auch an, wie wurde über diese Treffen öffentlich berichtet? Und ich habe mir dann über die Zeit hinweg große Zeitungen, die Washington Post, die New York Times, das Wall Street Journal angeschaut, habe die systematisch durchsucht und zeige, dass in Zeiten von vielen Treffen auch die mediale Berichterstattung über diese Treffen und über politischen Druck ansteigt. Das heißt, ein komplett geheimes Treffen könnte dem Präsidenten vielleicht sogar geholfen haben. Denn ein komplett geheimes Treffen, könnte man vermuten, wäre so eine Art exogene geldpolitische Veränderung, unsystematische geldpolitische Veränderung, von denen wir wissen, die, wenn die Zinsen unsystematisch runtergehen, gibt es mehr Aktivität, aber auch mehr Inflation. Das heißt, wenn es komplett geheim gewesen wäre, könnte das sogar geklappt haben. Es wurde aber stark darüber berichtet, gerade unter Nixon. Nixon hat auch selbst versucht, zusätzlich zu den Treffen noch über die Medien die FED zu beeinflussen. Er hat Gerüchte über Arthur Burns in der Presse verbreitet, dass Arthur Burns nach einem höheren Gehalt gefragt hat, was er offenbar gar nicht getan hat, laut Historikern. Er hat es auch noch versucht. Also es gab Berichterstattung darüber, es war ein großes Thema.
Tolle Freundschaft, oder? Da wird man als Freund eingesetzt und hinterher kriegt man da den Druck und wird in der Öffentlichkeit. Okay, also soweit habe ich verstanden. Das heißt im Klartext, sagen Sie, okay, Druck, was ja nicht so wahnsinnig überraschend ist, führt zu lockerer Geldpolitik, die in bestimmten Umständen dann auch zu einer entsprechenden Entwicklungspreisniveaus führt. Jetzt kommen wir auf die heutige Zeit. Ich meine, EZB können wir auch noch diskutieren. Ich persönlich würde glauben, auch auf die EZB wird Druck ausgeübt von namhaften Leuten, französischer Präsident zum Beispiel. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die erste Amtszeit Trump. War das denn da schon ein Thema? Weil man Trump hat ja natürlich, dann hat er die Corona-Pandemie gehabt. In der Corona-Pandemie hat der Staat Schulden gemacht. Die Notenbank hat mitgemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob Druck erforderlich war von Trumps Seiten oder ob sie es nicht sowieso gemacht hätten. Wie war das denn da? Ist da aus Ihrer Sicht auch schon was geschehen, was im Prinzip das Vertrauen in die FED geschwächt hat?
Aus meiner Sicht hat in der ersten Amtszeit von Donald Trump die FED dem Druck gut standgehalten. Trump hat sehr starken Druck ausgeübt, vor allem öffentlich, vor allem über Twitter. Eine der bekanntesten Episoden war während der Jackson Hole Konferenz, dem berühmten Treffen von Zentralbankern 2019. Da hat Jerome Powell eine Rede gehalten und ich glaube, während oder kurz nach der Rede hat Trump getweetet, wer ist ein größerer Staatsfeind der USA, Xi Jinping oder Jerome Powell? Also er hat wirklich sehr aggressiv auf die FED eingeschlagen über Twitter, aber die FED hat meiner Ansicht nach dem Druck standgehalten und hat ihre Entscheidungen nicht in Antwort auf den Druck von Donald Trump ausgeführt. Es gibt eine Studie, die sich den Druck systematisch angeschaut hat. Diese Studie schaut sich an, was passiert in sehr kleinen Zeitfenstern um diese Tweets herum auf den Finanzmärkten. Und was die Autoren dieser Studie finden, ist, dass tatsächlich, wenn Trump tweetet, die Fed muss die Geldpolitik lockern, muss die Zinsen senken, dann gibt es auf den Märkten eine leicht höhere Erwartung von niedrigeren Zinsen. Das heißt, es gibt einige Finanzmarktteilnehmer, die nicht geglaubt haben, dass die Fed komplett unabhängig ist und die haben leicht eine Antwort der Fed erwartet. Die Effekte sind aber quantitativ nicht besonders groß. Das heißt, die meisten Marktteilnehmer haben erwartet, dass die Fed standhält. Einige Marktteilnehmer haben das anders gesehen. Das heißt, es hat die Erwartungen ein bisschen beeinflusst.
Jetzt haben wir noch den neuen Präsidenten, den amtierenden Präsidenten Biden. Ich meine, Biden hat ja Druck zur Wiederwahl, haben wir im Podcast auch schon besprochen. Ist nicht so ganz sicher, ob er es schaffen wird. Hat hohe Inflation gehabt, Inflationsrate ist zurückgekommen. Es war die Erwartung schon lange, dass die Zinsen sinken in den USA. Die Fed hat es bis jetzt noch nicht gemacht. Übt Biden keinen Druck aus oder ist er erfolglos?
Sehr guter Punkt. Biden würde es sicherlich helfen, wenn dieses Jahr es eine Zinssenkung schon gegeben hätte oder noch gibt. Es gibt in seinem Umfeld auch einige Personen, die öffentlichen Druck auf die Fed ausüben. Zum Beispiel Elizabeth Warren schlägt eigentlich schon seit Jahren auf die Fed ein und hat auch in den letzten Monaten wieder häufig die Fed erwähnt. Es gibt einige in Bidens Umfeld, die das gerne sehen würden. Biden selbst hat deutlich gesagt, dass er die Unabhängigkeit der Fed respektiert. Und vor ein paar Wochen hat auch der Council of Economic Advisors, also der im Prinzip der Sachverständigenrat in den USA, der aber dem Weißen Haus näher steht, das ist hier Teil der Administration, dieser Sachverständigenrat, der hat eine Art Studie herausgegeben, ein White Paper zu den Vorteilen von der Unabhängigkeit von Zentralbanken. Das heißt, es gibt eine Betonung seitens des Weißen Hauses, dass Zentralbankunabhängigkeit respektiert wird. Wir wissen nicht, was in Hinterzimmern aktuell passiert Und wir wissen auch, dass einige Stimmen in der Demokratischen Partei im Kongress den Druck ausüben und sagen, dass die Fed die Zinsen senken soll. An der Spitze und Biden selbst halten sich bedeckt beziehungsweise betonen sogar die Unabhängigkeit. Andere äußern sich über die Fed.
So, jetzt kommen die Wahlen. Ich meine, Donald Trump hat ja gemeint, wir haben es ja bei Ihnen davor zitiert, also ist das Szenario 1, wenn Trump gewinnt, dann wird die Geldpolitik in den USA übermäßig locker und treibt die Inflation an. Ist das das Szenario? Oder ist Szenario B nicht ein anderes, wo man sagt, egal wer von beiden gewinnt, gegeben die hohe Staatsverschuldung, das hohe Defizit in den USA, wird egal, wer am Amt ist, Druck ausüben auf die Fed, um das Staatsdefizit zu finanzieren?
Meiner Ansicht nach ist die Versuchung für jeden zukünftigen Präsidenten und für den zukünftigen Kongress groß, die Fed zu beeinflussen. Denn die Staatsverschuldung ist hoch, die Zinslast für den Staat ist sehr hoch. Und da könnten niedrigere Zinsen helfen. Das heißt, die Versuchung ist, glaube ich, für jeden gegeben. Was wirklich passiert, wissen wir heute nicht. Was wir allerdings wissen, ist, wie sich Trump im Wahlkampf bis jetzt geäußert hat. Und es gab Berichterstattung darüber, unter anderem vom Wall Street Journal, dazu, dass Trump fest vorhat, Jay Powell nicht wieder zu benennen als Fed-Chair und im Prinzip am liebsten selbst die Zinsentscheidungen treffen will.
Die transparente Abschaffung wäre das ja dann, der Autonomie.
Ja, genau. Wir wissen nicht, ob er das tut. Er sagt viel im Wahlkampf. Wir wissen nicht, was.
Wäre es denn rechtlich möglich oder ist, ich weiß wirklich nicht, ist es rechtlich so einfach möglich oder gibt es da nicht einfach einen, so viele Gesetze, dass einfach irgendwie Kongress und sonst alles zustimmen müsste, um die Unabhängigkeit aufzuheben?
Das muss durch andere Instanzen durch, vor allem durch den Kongress. Dass er selbst irgendwie sich benennt als Fed-Chair, das halte ich im Prinzip für ausgeschlossen. Dafür gibt es noch zu viele Checks and Balances, die das unterbinden würden. Was aber nicht ausgeschlossen ist, ist, dass er jemanden benennt, der ihm wohlgesonnen ist und dass er diese Person dann auch durch den Kongress bekommt. Es sind ja auch Wahlen im Kongress, das darf man nicht vergessen. Wir schauen immer auf die Präsidentschaftswahl, aber es gibt die Wahlen im Repräsentantenhaus, im Senat. Wie die beiden Kammern dann aufgestellt sind nach der Wahl, das wird sich zeigen. Wie sehr Trump dann Nominierungen von verschiedenen Personen, unter anderem den Fed-Chair, durch den Kongress durchbekommt, das wird sich zeigen. Aber die Absicht hat er auf jeden Fall geäußert, dass er mehr Einfluss nehmen will auf die Entscheidungen in der Fed. Und wir wissen auch, dass er einen schwachen Dollar im Prinzip befürwortet und niedrigere Zinsen befürwortet. Er kommt ja auch aus dem Immobilienbusiness. Das ist jetzt sehr spekulativ, das damit zu verbinden. Aber wir wissen so, unter den Real Estate-Leuten, die lieben niedrige Zinsen. Er will einen schwachen Dollar. Er sagt viel. Er hat die Absicht, was am Ende passieren wird, wird sich zeigen. Aber ja, basierend auf meiner Forschung bin ich da besorgt darüber, was mit der Unabhängigkeit der Fed passieren könnte. Unter Trump, auch unter anderen Präsidenten.
Aber mal ganz ehrlich, ich meine, ist die Unabhängigkeit die Norm oder ist die Abhängigkeit die Norm?
Global gesehen oder historisch in den USA?
Ja, wir können beides beantworten, wenn Sie es können. Ich meine, weiß ich ja nicht, aber Sie können, wenn Sie beide Antworten haben können, bin ich auf beide Antworten gespannt.
Die Unabhängigkeit ist ein relativ junges Phänomen. Das darf man nicht vergessen. Auch in den USA ist im Prinzip die Fed formell erst unabhängig seit den 50er Jahren. Da gab es den Treasury Fed Accord. Und in Folge der 50er Jahren gab es dann unter LBJ und unter Nixon einen enormen Druck, wo das total aufgeweicht wurde, diese Unabhängigkeit. Und in vielen anderen Ländern ist die Zentralbank erst unabhängig seit den 80ern, 90ern, 2000ern. Also es ist ein enorm junges Phänomen. In vielen Ländern ist die Zentralbank nicht abhängig und in den Ländern, in denen sie abhängig ist, auch erst in vielen Fällen seit ein paar Jahrzehnten. Also wenn man einen großen Schritt zurücknimmt, ist es eigentlich nicht die Norm. Aber niedrige, stabile Inflationsraten über viele Jahrzehnte sind auch nicht die Norm. Möglicherweise hängt das miteinander zusammen.
Ja, du würdest mich sagen, naja, also bevor wir das Fiat-Geld hatten, glaube ich, waren schon über Jahrzehnte hinweg das Geld eigentlich relativ stabil im 19. Jahrhundert und so weiter. Ich glaube, der Inflationsschub, der wahre Inflationsschub setzt ja eigentlich jetzt ein im 20. Jahrhundert und dann vor allem natürlich auch mit der Aufhebung der letzten Bindung zu Gold.
Ich meine, das müsste man sich nochmal genauer systematisch anschauen. Also es war nicht so, dass es vorher keine großen inflationären Episoden gab. Es gab ja auch Länder, die in den Goldstandard rein sind, rausgerutscht sind.
Kriege und so weiter.
Länder, die nicht drin waren und so weiter.
Ja. Jetzt sind Sie ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, jetzt sind Sie ja in den USA. Wie lange leben Sie schon in den USA?
Seit 5 Jahren.
Und wie ist es da jetzt so? Ich meine, wenn Sie jetzt auf die politische Diskussionen blicken, auf die anstehenden Wahlen blicken. Ich hatte ja bei Ihrem Kollegen Professor Bachmann ja bei mir zu Gast. Der hat vor ein paar Wochen ja gesprochen über seine Wahrnehmungen. Wie sehen Sie denn die Stimmung und wer, glauben Sie, wird die Wahl gewinnen?
Zugegebenermaßen ist das ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich in Washington D.C. lebe und es schon eine kleine Bubble ist von politisch sehr Interessierten und auch vielen sehr progressiven, liberalen Leuten. Ich muss mir im Prinzip eingestehen, dass ich einen richtig guten Blick auf das Land persönlich gar nicht so bekommen kann.
Kompliment, dass ich dafür spricht, dass Sie da drin sind, aber Sie ja wahrnehmen und dahinter fragen. Was gibt es auch durchaus Leute auch in der Berliner Bubble, die glauben, es wäre so, wie es in der Berliner Bubble ist, wo es aber nicht der Fall ist. Also insofern ist das doch völlig fair. Sie sind also in einer bestimmten Bubble, aber Sie haben gerade angefangen anzusetzen, wo ich unterbrochen habe, um zu sagen, trotzdem nehmen Sie ein bisschen was wahr.
Richtig, ja. Ich glaube, da muss man sich immer bewusst sein, in welcher Bubble man sich möglicherweise befindet. Ja, also wenn ich versuche, den Schritt aus der Bubble rauszunehmen, nehme ich die Stimmung als angespannt wahr, vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt. Ich meine, es sind zwei Kandidaten, die eigentlich viele Leute so nicht haben wollen. Beide Kandidaten sind sehr unbeliebt. Ja, viele Leute sind frustriert und hätten da lieber andere Kandidaten im Rennen. Also ich nehme es als angespannt wahr und entnervt und leider nicht so positiv. Zu der Frage, wer es machen wird, ganz schwer zu sagen. Aktuell, wenn man sich Umfragen anschaut, ist ganz, ganz nah beieinander. Es ist noch ein paar Monate Zeit. Wir werden sehen. Es ist nah beieinander.
Und wir werden danach so oder so, da bin ich fest von überzeugt, sehen, wie die Notenbank Fed doch in die Rolle reinrutschen muss des Finanziers des Staates, weil sonst wird das nicht funktionieren, weil die Staatsschulden ja außer Kontrolle geraten sind, würde ich schon fast so formulieren. Ich glaube, ich kann mir schon so sagen.
Ja, ich meine, man kann hoffen, dass es Produktivitätswachstum gibt, dass es gutes Wachstum gibt und so weiter. Es ist nicht so, dass die Fed das alleine machen muss, aber ja, der Zusammenhang besteht und darüber muss man sich Sorgen machen, ja.
Professor Drechsel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Ausführungen. Jetzt schauen wir mal, wir sprechen mal dann nach November, wenn es dann akut wird, wenn dann ja erstmal der neue Notenbankpräsident eingesetzt wird und die Gelddruckmaschine auf Hochtouren läuft, dann werden wir sagen, jetzt wissen wir es zumindest ganz offiziell, was passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herzliche Grüße nach Washington in die Bubble und gerne mal eine Fortsetzung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Gespräch mit Professor Drechsel hat erneut gezeigt, wie spannend Wirtschaftswissenschaften sein können. Ich selber hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, aufgrund von Protokollen, von Treffen der amerikanischen Präsidenten mit den Notenbanken abzuleiten, wie inflationär die Geldpolitik wirkt. Das fand ich hochinteressant. Wir können festhalten, Einflussnahme der Politik ist tendenziell inflationär. Und wir haben gesehen, der Druck der Politik, mehr Einfluss zu nehmen, ist offensichtlich. In Europa, aber auch in den USA. Es wurde im Gespräch angesprochen, auch Donald Trump sieht die Unabhängigkeit der Notenbank sicherlich nicht positiv. Das heißt, es wird immer offensichtlicheren Druck geben, einfach auch deshalb, weil die Staaten schlichtweg Geld brauchen oder jemanden brauchen, der ihnen hilft, die Schulden finanzierbar zu halten. Damit ist aber auch klar, dass das Risiko von Inflation steigt. Beziehungsweise sollte die Inflation nicht sofort anziehen, dann steigt natürlich das Risiko deutlich höherer Inflation zu einem späteren Zeitpunkt mit jedem Jahr, in dem diese Politik fortgesetzt wird. Hinzu kommt, dass weitere Ideen immer breitere Unterstützung finden dürften. Wie die Idee, dass die EZB doch einfach die Staatsschulden in ihren Büchern abschreiben soll. Der intellektuelle ökonomische Vordenker der Linksfront in Frankreich, der Ökonom Thomas Piketty, hat mit Mitautoren schon 2021 gefordert, dass die EZB die Schulden der Staaten einfach abschreiben soll.
Unsere Lösung ist daher einfach. Machen wir einen Deal zwischen den europäischen Staaten und der EZB. Die EZB soll die Schulden streichen, die sie hält, fast 2,5 Billionen Euro, um endlich die Erwartungen des Europäischen Parlaments zu erfüllen und vor allem das Gemeinwohl zu schützen. Die EZB kann sich das ohne Zweifel leisten. Wie viele Ökonomen bereits anerkennen, selbst unter denen, die diese Lösung ablehnen, kann eine Zentralbank problemlos mit negativem Kapital arbeiten. Sie kann sogar Geld drucken, um diese Verluste auszugleichen. Lassen wir uns nicht von juristischen Irrtümern ablenken. Am Ende zählt nur der politische Wille. Und die Geschichte hat unzählige Male gezeigt, dass kleinliche juristische Fragen angesichts solider politischer Abkommen in den Hintergrund treten.
Das ist also, was auf Dauer im Raum steht. So gesehen sind die Bemühungen, Einfluss auf die EZB zu bekommen, erst der Anfang. Wir sollten diesen Anfängen entgegentreten. Ob wir damit Erfolg haben werden, ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ich bin skeptisch. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Feedback, Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.